Ja, ihr Lieben, ich begrüße euch auch ganz herzlich zu diesem Sonntag. Und bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch kurz beten. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir Sonntag haben und dass dieser Sonntag herausgehoben ist aus dem alltäglichen Einerlei und dass er uns die Möglichkeit bietet, dir in besonderer Weise zu begegnen. Und das wollen wir jetzt auch tun, wenn wir dein Wort betrachten und wollen bitten, dass dieses Wort Eingang findet in unsere Herzen und uns stärkt und zurüstet für den Alltag. Amen. Ja, danke für die Musik schon an dieser Stelle. Und es ist tatsächlich so, dass wir ja eine besondere Woche haben, diese Woche. Und viele haben diese Besonderheit der Woche genutzt, um auch ein Brückenwochenende zu machen. Der Donnerstag war Feiertag. Haben viele, ich auch, den Freitag genutzt, um so mal so ein verlängertes Wochenende zu haben. Und ich weiß, dass auch viele Leute so ein Wochenende gerne nutzen, um in Urlaub zu fahren. Und dieser Donnerstag, Feiertag, der gehört zu diesen christlichen Feiertagen, die uns, so würde ich es mal formulieren, so ein bisschen entglitten sind. Christi Himmelfahrt. Und wenn man aber jetzt mal so hier in Bergisch Gladbach auf den Markt gehen würde und mal fragen würde, ja, was feiern wir denn da? Dann würden, glaube ich, ganz viele Leute sagen, ja, da war doch Vatertag. Und dann, was feiert man dann? Die Väter, ne, als Pendant zum Muttertag, das hatten wir ja die letzten Sonntage schon mal thematisiert, die nehmen dann den Bollerwagenfestchen rein und dann feiert man seine Mannbarkeit. Und über diesen weltlichen Aspekten geht doch dieser geistliche Impuls, diese geistliche Grundlage dieses Feiertages doch so ein bisschen flöten, habe ich immer den Eindruck. Christi Himmelfahrt, was ist denn das eigentlich? Was feiern wir denn da? Warum haben wir denn da Feiertag? Und in der Tat ist das gar nicht so unbedeutend, was wir an Christi Himmelfahrt feiern, denn dieser Christi Himmelfahrt Feiertag sitzt eigentlich in einem ganz engen Zusammenhang mit diesen ganz zentralen Feiertagen, die unser Christsein ausmachen. Und das kann man sehr stark merken, wenn man dann mal so in diesen Rhythmus hineingeht, auch in diesen Feiertagsrhythmus im Christentum tatsächlich, in den Kirchen, dann merken wir, dass Christi Himmelfahrt zusammengehört mit Passionszeit, dem Ostergeschehen, unser zentralem Feiertag als Christen und dann Himmelfahrt. Und es ist quasi, man könnte das als Grafik aufzeichnen, man könnte eine Linie ausziehen und könnte sagen, Passionszeit 40 Tage vor Ostern. Christi Himmelfahrt 40 Tage nach Ostern. Das heißt, wir haben eine Symmetrie in diesen Feiertagen zwischen Himmelfahrt und dem Beginn der Passionszeit und in der Mitte gekrönt ist das Ostergeschehen. Ostern natürlich die Auferstehung unseres Herrn und dann berichten die biblischen Texte des Neuen Testamentes, dass Jesus auferstanden ist und tatsächlich nochmal wirkt auf dieser Erde. Es gibt ganz viele Zeugenberichte, die dem Auferstandenen begegnen und dann erst nach einer gewissen Zeit, und das sind diese 40 Tage, und wir wissen, dass diese 40 nicht einfach eine Zahl ist, sondern dass diese 40 im Grunde auch eine symbolische Bedeutung hat. Ihr erinnert euch, 40 Jahre wanderte das Volk Israel durch die Wüste. Also es ist die Zeit der Vollendung, der Vollkommenheit, 40, die Zeit auch der Prüfung. Also hier geht eine besondere Zeit zu Ende, die aber auch zu einer Vollendung gekommen ist. Und dann können wir lesen bei Lukas 24 und ich zitiere hier die Verse 50 bis 53, was dann passiert ist an Christi Himmelfahrt. Bei mir in der Guten Nachricht Bibel ist dieser Abschnitt als eigener Abschnitt gekennzeichnet und ist überschrieben mit der Überschrift Jesus nimmt Abschied. Und da steht Folgendes: Darauf führte Jesus sie, also den Kreis der Jünger, aus der Stadt hinaus nach Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber warfen sich vor ihm nieder. Dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Dort brachten sie die ganze Zeit im Tempel zu und priesen Gott. Also, der Herr war auf dieser Erde, er hat gelehrt, er hat Wunder gewirkt, er hat geheilt, er hat theologische Dispute geführt, dann Karfreitag hingerichtet worden, Ostern auferstanden und dann diese Zeit der Begegnungen. Vielleicht eine Geschichte daraus, die uns, glaube ich, sehr, sehr präsent ist, diese Begegnung mit den Emmaus-Jüngern zum Beispiel. Das ist so eine von diesen Berichten, die die Jünger eben mit dem auferstandenen Herrn erlebt haben. Und nun Himmelfahrt, der Herr verlässt die Schar der Jünger und wird in den Himmel emporgehoben, so wie es hier bei Lukas heißt. Und wir müssten fragen, was jetzt? Jünger allein zu Haus? Ne? Ihr kennt Kevin allein zu Haus, Jünger allein zu Haus? Nein, nicht ganz. Nur eine kurze Zeit. Und dann macht sozusagen dieser Reigen der Feiertage und der Festtage, macht dann quasi noch eine Woche weiter und kommt da zum Abschluss, nämlich nächstes Wochenende, wenn wir Pfingsten feiern und dann an Pfingsten sozusagen Gott wieder auf diese Erde kommt in Person des Heiligen Geistes und damit eben auch bis heute im Heiligen Geist unter uns lebt und wirkt und in uns wirkt. Also da bekommt nun tatsächlich mit Pfingsten dieses gesamte Passions-Ostern-Geschehen seinen theologischen, geistlichen Abschluss. Wenn wir jetzt über Himmelfahrt sprechen, und dann muss ich jetzt gestehen, dass ich eigentlich zwei Themen mitgebracht habe, was man eigentlich nicht tut in Predigten, aber ich glaube, das passt trotzdem ganz gut zusammen. Wenn wir von Himmelfahrt reden, dann finde ich, ist ein Thema, schwingt da im Raum, was sich uns geradezu aufdrängt, nämlich dieses Thema Himmel. Also wenn Christus in den Himmel emporgehoben wird, dann finde ich, ist die Frage berechtigt zu sagen, ja, was ist das denn mit dem Himmel? Himmel. Und dann guckt man, wenn man so ein Thema hat, ne, macht ihr wahrscheinlich genauso zu Hause, dann denkt ihr, Wikipedia. Wir gehen jetzt in Wikipedia und dann gucken wir mal, was uns Wikipedia zum Himmel sagt. Habe ich auch gemacht und das habe ich uns mal mitgebracht. Und da steht eine sehr allgemeine Definition. Was ist der Himmel? Der Himmel ist in vielen Religionen eine nicht räumlich zu verstehende Sphäre, die alternativ zur empirischen Wirklichkeit übernatürliche Wesen, Erscheinungen oder Götter beheimatet, in Klammern auch den lieben Gott. Ui, daran haben wir, ne? Wollen wir mal aufdröseln, was steht da bei Wikipedia drin? Also, Himmel ist nicht eine Geschichte, die nur in der Bibel vorkommt, sondern Himmel kennen viele Religionen, viele Kulturen kennen die Idee von Himmel. So. Ist nicht räumlich zu verstehen, also eine Sphäre, irgendein Ort, irgendeine Daseinsform, die nicht unbedingt räumlich ist, sondern eher so gedanklich oder so. Die alternativ zur empirischen Wirklichkeit, also die alternativ zu dem, was wir so kennen, so hier, ne? Fester Boden, unsere Erde, oben die Wolken, Wälder und so weiter, also alternativ dazu, übernatürliche Wesen, also so Wesen, die jetzt nicht so unbedingt hier so sitzen oder zu unserem Kollegenkreis gehören. Und so. Da mag es vielleicht auch ein paar schräge Vögel geben, aber das ist nochmal was anderes. Also übernatürliche Wesen beheimaten, Erscheinungen oder Götter. Und jetzt sage ich in Klammern, der liebe Gott gehört dazu. Finde ich nicht so ganz befriedigend für uns als Christen, so eine Definition, die ist schon sehr, sehr allgemein. Und deswegen denke ich, oder habe ich mir jetzt mal die Mühe gemacht, ein bisschen tiefer einzudringen und zu sagen, was steht denn in der Bibel über den Himmel? Ist ja spannend für uns, weil es da ein bisschen konkreter wird. Und in der Tat ist die Bibel voller Bilder, die den Himmel thematisieren oder auch den Himmel, ich sag mal in ganz großen Anführungsstrichen, beschreiben. Denn eigentlich beschreibt die Bibel den Himmel nicht wirklich. Das muss ich vorher. In der Bibel gibt es ein sogenanntes Drei-Etagen-Weltbild. Hä? Was ist das? Drei-Etagen-Weltbild. Also die Welt hat drei Stockwerke, ne? Drei Etagen, ne? Ein großes Haus. Und das ist aber relativ leicht, weil dieses Drei-Etagen-Weltbild in unseren Köpfen relativ präsent ist. Es geht nämlich um den Himmel, die Erde und die Unterwelt oder auch die Hölle, ne? So kann man auch sagen, die Unterwelt. Also wir haben drei Sphären, drei Ebenen in der Bibel vertreten und der Himmel ist hier dieser Bereich Gottes, ne? Da kommen wir so ein bisschen in diese Definition wieder rein. Die Erde ist das, was wir so kennen, wo wir gerade so unterwegs sind und die Unterwelt, Sheol in der Bibel auch genannt, das ist die Welt, das Totenreich im Grunde, wo man hinkommt, wenn man eben gestorben ist. So. Und dann gibt es wieder ganz viele Aussagen dazu. Und ich springe mal so ein bisschen im Schweinsgalopp durch die Bibel. Wir fangen an, 1. Mose 1, Zacki Peng, Schöpfungsbericht. Und da ist was ganz Spannendes, was ich neu gelernt habe. Das wusste ich gar nicht oder war mir nicht mehr so bewusst. Da steht nämlich, Himmel und Erde sind gemeinsam Gegenstand von Gottes Schöpfung. Das heißt, Gott erschafft nicht nur im Schöpfungsbericht die Erde, also da, wo wir jetzt gerade sind, mit einer Natur, den Fischen und den Vögeln und allem, was da so rumkreuzt, sondern auch den Himmel. Also die Sphäre des Himmels, Gottes, ist auch ein Teil der Schöpfung. Das finde ich total interessant, war mir persönlich gar nicht mehr so wirklich bewusst. Dann, der Himmel gilt im Alten Testament vor allen Dingen, aber auch für uns Christen, als der Ort der größtmöglichen Nähe zu Gott. Und damit als Pendant die Unterwelt oder die Hölle, dann der Ort der größtmöglichen Ferne zu Gott. Auch logisch. Psalm 115, Vers 3, da fragt jemanden oder fragt der Psalmist, unser Gott, so in Klammern, wo ist der denn, unser Gott? Und er sagt, der Psalmist, im Himmel ist er. Und damit ist klar, Gott wird in den Himmel verortet. Oder Psalm 115, Vers 16, der Himmel gehört dem Herrn allein, doch die Erde hat er den Menschen anvertraut. Beides Bereiche Gottes Schöpfung, aber hier in den Zuständigkeiten nochmal aufgeteilt. Der Mensch herrscht, und das ist ja auch Teil des Schöpfungsberichtes, über diese Erde, die ist dem Menschen anvertraut. Und dann kommen wir zu den Bildern, die die Bibel benutzt, um diesen Himmel, diese Sphäre Gottes zu beschreiben. Und ein sehr starkes Bild, und das merken wir in ganz vielen Liedern übrigens auch, das schwingt immer so mit und auch heute Morgen in den Liedern schwingt das so ein bisschen mit, diese Idee von einem himmlischen Hofstaat. Also, dass man sich Himmel, dass die Menschen sich Himmel denken, wie so einen unglaublichen Palast. Das kennt ihr auch. Und das ist ganz stark in Literatur eingegangen und in vielen poetischen Texten auch. Und dieser himmlische Hofstaat, das ist quasi der Bereich, wo Gott lebt, aber wo ihm auch gedient wird. Da ist er nämlich nicht ganz alleine, sondern die himmlischen Heerscharen, es ist so dieses Ding, was wir dann mit Weihnachten mitkriegen, Lukas 1, diese Weihnachtsgeschichte, wo dann die Posaunenchöre da singen und die Geburt des Messias, das kommt da so ein bisschen zum Tragen, da öffnet sich ein bisschen der Himmel und dieser Glanz dieses himmlischen Hofstaates erscheint den Hirten. Habt ihr noch so ein bisschen im Kopf. So, und diese himmlischen Heerscharen heißen im biblischen Hebräisch Zebaoth. Und dann haben wir auch schon den Begriff Gottes, der Herr Zebaoth. Kennt ihr alle, habt ihr schon mal gehört. Also da ist dieser Kontext, Gott, der im Himmel wohnt, aber eben auch der Boss ist da oben und eben als Herr der Herrscharen regiert, wie ein König, wie ein Kaiser. Und dann haben wir so dieses Bild zu den Palästen. Und tatsächlich haben die echten weltlichen Könige auch immer wieder Anleihen genommen. Und deswegen fühlen sie sich oft als Könige von Gottes Gnaden. Das ist so ein bisschen der Abglanz des Himmels, der hier auf der Welt ausgebreitet wird. Wir können das lesen, unter anderem 1. Könige, da springe ich jetzt ins Alte Testament, 22, Vers 19. Da heißt es, da spricht der Prophet Micha aber, und der hat eine Vision, wo er einen Blick in den Himmel gewährt bekommen hat. Aber Micha sprach weiter, höre, was der Herr mich schauen ließ. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen. Rechts und links vor ihm stand der ganze himmlische Hofstaat. Da haben wir dieses Bild des Palastes, des Hofstaates. Und ich glaube, dass dieses Bild auch unsere Vorstellung von Himmel sehr geprägt hat. Im frühen Judentum war es so, dass der Himmel lediglich als Aufenthalt Gottes und seiner Engel galt, aber die Menschen, also wenn wir jetzt gestorben sind und in den Himmel kommen, die Menschen hatten keinen Zugang zu diesem Himmel. Diese Idee, dass Menschen auch bei Gott sein dürfen, dass sie Eintritt bekommen in diesen himmlischen Palast, sage ich jetzt mal, das ist erst eine Idee, die sich dann später entwickelt, eigentlich auch erst zur Zeit Jesu, wo sich das Judentum ja theologisch auch weiterentwickelt hat. Man fing dann erst an eine leibliche Auferstehung zu glauben, sicherlich auch unter dem Eindruck Jesu Christi. Und trotzdem bleibt der Himmel als Ort Gottes und der Engel für die Menschen auch nach der Auferstehung unerreichbar. Und damit ist in der theologischen Vorstellung die Idee von Paradies und von Himmel, was wir immer so ein bisschen ineinander rühren, ist theologisch aber noch getrennt. Im Grunde, das sind zwei unterschiedliche Orte im frühen Judentum. Im Neuen Testament ändert sich der Blick auf Himmel. Und es ist so, dass zur Zeit Jesu, und das können wir auch dann immer wieder nachlesen, wenn wir die Evangelien lesen und da auch Jesu Worte zitiert werden, dann gibt es im Grunde immer so zwei Formulierungen, nämlich das Reich Gottes, wo Jesus immer wieder sagt, das Reich Gottes hat hier schon begonnen und so weiter, und das Himmelreich. Und das ist aber hier theologisch in eine Sache gedacht, das heißt, sie sind im Neuen Testament identisch. Und dann fragen wir uns natürlich wieder, hat denn das Neue Testament auch Bilder, um uns deutlicher zu machen, wie wir uns den Himmel nun vorstellen können? Und in der Tat gibt es so ein Buch im Neuen Testament, das lässt es krachen. Ich sage nur blink, 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 blink. Ich spreche natürlich von der Offenbarung des Johannes. Da wird in diesem Bild des neuen Jerusalems wird ein Bild vom Himmel entworfen, das ist der absolute Kracher. Da ist es nur am Glänzen und am Funkeln und am. Also, das ist, dieser himmlische Hofstaat ist da echt ein Abklatsch gegen, was da so geschildert wird. Wenn man das liest, dann wird einem ganz schwindelig vor lauter Eindrücken und Bildern. Und es ist so, dass aber diese Offenbarung des Johannes nicht nur einfach eine Vision ist, die Gott diesem Johannes geschenkt hat, sondern sie schließt im Grunde wieder auch an Bilder an, die das Alte Testament uns geliefert hat. Und zwar ganz, ganz wesentlich beim Propheten Ezechiel, im zweiten Königebuch. Da werden nämlich die Visionen, die der Ezechiel hat, werden hier nochmal gespiegelt. Und es wird im Grunde dann verbunden mit dem endzeitlichen Jerusalem, dem neuen Jerusalem, was zum Ende der Geschichte neu geschaffen wird. Und interessant ist, dass auch in der Offenbarung dann davon gesprochen wird, dass mit diesem neuen Jerusalem Himmel und Erde, also beides wieder Bereiche der Schöpfungstätigkeit Gottes sind, wird beides neu geschaffen. Und was auch interessant ist, jetzt haben wir den Himmel betrachtet, biblisch gesehen, und wir haben eingangs über die Himmelfahrt Christi gesprochen. Es gibt immer schon auch eine Verbindung zwischen diesen beiden Orten der göttlichen Schöpfung. Das ist interessant. Und es gibt im Alten Testament eine Vision, die uns geschildert wird, von Jakob. Und die können wir lesen im 1. Mosebuch, 1. Mose 28. Auch ein sehr starkes Bild, was unser Denken über den Himmel extrem beeinflusst hat. Ihr ahnt schon, wo es hingeht. Es ist die berühmte Jakobsleiter. Und wir können diese Vision nachlesen, diesen Traum im 1. Mosebuch, 1. Mose 28. Und ich lese hier mal die Verse 10 bis 17. Jakob macht sich auf den Weg von Beersheba nach Haran. Als die Sonne unterging, beschloss er, an dem Platz, an dem er geraten war, zu übernachten. Unter den Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, jetzt kommt's, sah er im Traum eine breite Treppe, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Engel kamen auf ihr zur Erde herunter, andere stiegen wieder zum Himmel hinauf. Der Herr selbst stand auf der Treppe und sagte zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren, Abraham und Isaak. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so unzählbar sein wie der Staub auf der Erde und sich nach allen Himmelsrichtungen ausbreiten. Im Verhalten zu dir und deinen Nachkommen wird sich für alle Menschen Glück und Segen entscheiden. Ich werde dir beistehen, ich bewahre dich, wo du auch hingehst, und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich, alles, was ich versprochen habe, werde ich tun. Jakob erwachte. Der Herr wohnt an diesem Ort, rief er, und ich wusste es nicht. Man muss sich diesem Platz in Ehrfurcht nähern. Hier ist wahrhaftig das Haus Gottes, das Tor des Himmels. Das finde ich total interessant, einmal als Bild. Das ist ja so ein ganz menschliches Bild im Grunde. Man spricht von einer Leiter oder hier heißt es Treppe übersetzt. Aber interessant ist, dass dieser Ort eben nicht in Jerusalem ist oder an einem Wahnsinnsspot, sondern mitten in der Wüste, also hier in Jakobs Alltagswelt. Und er nennt diesen Ort, so heißt es ja auch in der Bibel, nennt er Haus Gottes oder auch Pforte des Himmels. Und im Hebräischen heißt das Bet-El. Wir kennen heute Bethel vielleicht noch bei Bielefeld, Stiftung und so weiter, Werk. Also dieses Bet-El, Bethel, hat bis heute auch bei christlichen Werken Eingang gefunden. Soweit der biblische Befund. Himmel, Himmelfahrt. Also. Und ich finde es interessant zu gucken, was machen wir heute damit? Und ich habe mal abgeklopft, weil eigentlich ist dieses Thema Himmel ja gar nicht so ein Thema, was selten vorkommt. Und gerade wenn wir in die populäre Kultur gehen, und ich meine jetzt die Musik zum Beispiel, Popmusik, Rockmusik, dann ist dieses Thema Himmel immer allgegenwärtig. Und interessant ist, im Deutschen haben wir immer ein bisschen das Problem, wenn wir von Himmel reden, dann müssen wir es immer näher definieren. Welchen Himmel meinen wir jetzt? Den mit den Wolken da oben, wo es heute Morgen geregnet hat? Oder meinen wir die Sphäre Gottes? Die Engländer oder englischsprachige Welt hat es leichter. Die unterscheiden zwischen Heaven, das wäre die Sphäre Gottes, und Sky, das wäre das, was wir mit Wolken und eben diesem irdischen Himmel, unser Firmament, meinen. Und ich finde es interessant, dass es in der populären Kultur, obwohl das eben so ein Riesenthema ist, sehr unterschiedliche Positionen gibt zu diesem Thema Himmel. Und es macht deutlich, wie indifferent sozusagen auch unsere gegenwärtige Welt mit diesem Thema umgeht. Und ich zitiere zwei große Künstler, die wir alle gut kennen. Einmal John Lennon, kennt ihr, ne? Der Sänger der Beatles. Und einmal Eric Clapton, ein ganz großer Blues-Gitarrist, Sänger. Und die haben, finde ich, sehr exemplarisch, sehr, sehr unterschiedliche Positionen eingenommen. Während für John Lennon die Vorstellung von Himmel eine der Ursachen für menschliche Konflikte ist und von daher von seiner Position wegzudenken gilt, stellt für Eric Clapton die Idee von Himmel als Ort, wo er seinen tödlich verunglückten Sohn einst wiedersehen wird, ein Quell der Hoffnung dar. Zwei sehr unterschiedliche Positionen. Und das Lied von John Lennon, wo er sehr kritisch über Himmel nachdenkt, heißt Imagine. Und das hören wir alle Nase lang. Es ist eins der Lieder, was wahrscheinlich am meisten, der Jörgi weiß das besser als ich, aber was wahrscheinlich am meisten mitgesungen und gespielt wird. Imagine von 1971. Und da sagt er: Imagine there's no heaven. Das ist nämlich dieser göttliche Himmel. It's easy if you try. No hell below us, above us, only sky. Imagine all the people living for today. Stell dir vor, es gibt kein Himmelreich, keinen göttlichen Himmel. Es ist leicht, wenn du es versuchst, keine Hölle unter uns, über uns nur das Firmament. Stell dir vor, all die Leute leben nur für das Hier und Jetzt. Klingt ein bisschen holprig in der deutschen Übersetzung, aber das singt er im Grunde. Also für John Lennon ist der Himmel die Ursache für viele Konflikte und verbindet das natürlich auch mit der Vorstellung von Religion, denn die wünscht er sich auch weg. Ganz anders Eric Clapton. 1992 hat er das Lied Tears in Heaven geschrieben und er sagt in einer Strophe: Beyond the door there's peace, I'm sure and I know there will be no more tears in heaven. Hinter der Türe ist Frieden, da bin ich sicher. Und ich weiß, dort wird es keine Tränen mehr geben im Himmel, im göttlichen Himmel. Ich denke, der Punkt ist der, dass diese Idee von Himmel sehr viel damit zu tun hat, was ich selber erlebt habe. Also sehr viel mit meiner Biografie zu tun hat. Und da merken wir, dass der Himmel eben auch immer etwas ist, wo ich persönlich meine Hoffnung dran hänge oder auch meine Ängste mit verbinde, je nachdem. Und Eric Clapton hat dieses Lied unter dem Eindruck gesungen oder mitgetextet und gesungen, dass er ein Jahr zuvor seinen 4-jährigen Sohn ganz tragisch verloren hat. Er ist nämlich in einem Hochhaus aus dem Fenster gefallen und ist tödlich verunglückt. Ganz furchtbare Geschichte. Und immer ist dieses Lied verbunden mit dieser tragischen Idee. Und ich kann mir gut vorstellen, und das wäre ein Wunsch, den ich wahrscheinlich genauso hegen würde, dass dann die Idee von dem Himmel, wo man seine Lieben wiedersehen kann, dass das ein ganz starker Trost ist. Die Frage ist, die stelle ich mir selber, aber ich stelle die auch mal hier in den Raum, ist, wie gehen wir mit diesem Thema Himmel um? Welche Idee, welche Vorstellung hast du persönlich von Himmel? Und ich glaube, dass es bei uns so ist, dass wir im Grunde immer so zwei Bilder im Kopf haben. Einmal diese biblischen Bilder, die auch unglaublich stark in unserer Kultur verankert sind, als ein Ort, wo alles gut ist, wo Gottes Herrlichkeit herrscht, wo wir alle uns wiedersehen, unsere lieben Menschen wiedersehen und so weiter. Aber ich glaube, dass darüber hinaus jeder von uns ein ganz, ganz individuelles und persönliches Bild von Himmel hat. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, weil die Bibel letztlich immer nur mit Bildern agiert und letztlich, und das finde ich aber auch stark an der Bibel, uns keine echte Definition bietet. Es sind Bilder, weil das, was unvorstellbar ist, diese Sphäre Gottes einfach mit unseren menschlichen Worten nicht zu beschreiben ist. Also, ich glaube, es ist gut, auch als Christ immer wieder seine eigenen Vorstellungen von Himmel zu entwickeln. Und damit verbunden, die zweite Frage, die ich einfach so mitgebracht habe und in den Raum stelle, glaube, dass diese Vorstellung, und das wäre die Frage, spendet dir diese Vorstellung schon für dein jetziges Leben Hoffnung, Zuversicht? Gibt sie dir Kraft? Speist dich dein Glauben auch ein Stück von dieser Idee, dass dieses irdische Leben etwas ist, was vorübergehend ist und dass danach vielleicht noch was ganz anderes kommt? Also, welche Idee hast du von Himmel und kann diese Idee dir Hoffnung und Zuversicht spenden? Das sind die beiden Fragen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir bewusst im Hier und Jetzt leben, bewusst auf dieser Welt leben. Und trotzdem, glaube ich, ist es auch gut, dass wir eine Idee haben dürfen von dem, was da noch kommt und uns auch ein Stück weit davon inspirieren lassen. Ich komme zurück, Himmel und Christi Himmelfahrt. Das sind so meine beiden Themen, die ich heute im Köfferchen hatte. Die Entrückung Jesu nach seiner Auferstehung macht die große Nähe des Sohnes zum Vater deutlich. Johannes 3, Vers 13, da heißt es schon im Auftakt des Johannesevangeliums, dass Jesus über sich selber diesen Bezug zwischen dem Ort Gottes und der Erde herstellt. Und er sagt über sich selber, und doch ist niemand im Himmel gewesen, als nur der Menschensohn, nämlich Jesus, der vom Himmel gekommen ist. Also er macht schon deutlich, dass seine Heimat, sein Zuhause nicht auf dieser Erde ist, sondern im Himmel. Gleichzeitig erinnert aber diese Erzählung von der Himmelfahrt Jesu auch an einen Propheten des Alten Testaments. Und ich habe ihn vorhin schon zitiert, den Propheten Elia, der ebenfalls ohne zu sterben entrückt worden ist. Wir können das nachlesen in 2. Könige 2, Vers 1. Und interessant ist, dass die neutestamentarischen Texte genau daran anknüpfen auch. Wir können das sowohl im Lukas-Evangelium als auch bei Johannes nachlesen. Und ich zitiere hier aus Johannes-Evangelium, wo im Grunde Johannes der Täufer im Grunde gefragt wird, wer bist du denn eigentlich? Johannes 1, Vers 19 bis 21, der tritt auf und kündigt sozusagen den Messias an. Und die Leute fragen diesen Johannes, wer bist du denn, dass du das machen kannst? Und da heißt es, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, 1921. Johannes machte seine Zeugenaussage, als die führenden Männer aus Jerusalem, Priester und Leviten zu ihm schickten, die ihn fragten, wer bist du? Johannes wich der Antwort nicht aus, sondern bezeugte mit aller Deutlichkeit, ich bin nicht der versprochene Retter. Wer bist du dann? Fragten sie ihn. Bist du Elia? Nein, der bin ich auch nicht, antwortete Johannes. Und so weiter. Also, was wir merken hier beim Auftakt des Johannesevangeliums, dass diese Entrückung des Elias und damit die Tatsache, dass er nicht gestorben ist, sehr präsent war in der jüdischen Bevölkerung bis zur Zeit Jesu. Damit unterstreicht die Entrückung Jesu im Zusammenhang mit der Elia-Erzählung den Messias-Charakter Jesu. Zur Zeit Jesu gab es die weit verbreitete Annahme, dass Elia am Ende der Zeit wieder erscheinen werde. Schon vorher gab es im Judentum viele Geschichten vom Eingreifen des entrückten Elia, um Armen oder Bedrängten zur Hilfe zu eilen. Kleiner letzter Gedanke dazu. Ihr wisst, dass im Judentum bis heute ja das Passamahl gefeiert wird, das heißt dann das Sedermahl. Und es ist in der Tradition bis heute im Judentum üblich, dass am Sedertisch, also am Abendmahlstisch, dass immer ein Gedeck steht, wo niemand sitzt. Und dieses Gedeck ist für Elia gedacht. Und es wird auch immer die Tür geöffnet von diesem Raum, dass wenn Elia kommt, er sich direkt an den Tisch mit dran setzen kann. Und dann ist es für die Juden klar, dann hat sich die Zeit erfüllt. Also, bis heute ganz, ganz lebendig diese Entrückungsgeschichte, die bis in den jüdischen Glauben heute hineinwirkt. Ich komme zum Schluss. Christi Himmelfahrt schärft unseren Blick für eine andere Wirklichkeit Gottes. Der Himmel, in den die Bibel Gott verortet, hat sich mit der Geburt Christi geöffnet. In Person Christus betritt Gott selbst die Welt. In Christus entsteht eine neue Verbindung zwischen der himmlischen Sphäre Gottes und der Erde. Diese Verbindung zwischen Himmel und Erde reißt mit Christi Himmelfahrt nicht ab. Wenn wir nächste Woche Pfingsten feiern, dann feiern wir nicht weniger als den offenen Zugang zum Himmel durch die dritte Person Gottes, den Heiligen Geist. Und trotzdem fällt es schwer, sich den Himmel zu denken. Ich habe eben schon einige Gedanken daran mit euch geteilt. Und ich finde es manchmal toll, dass es dann Menschen gibt, Poeten gibt, die einem tolle Bilder liefern. Nicht nur die Bibel, sondern ich finde, es gibt auch Poeten, die einem schöne Bilder liefern, die mir auch persönlich helfen, so ein Bild des Himmels zu entwickeln. Ich habe hier zwei Zitate von C.S. Lewis. Ihr kennt ihn alle, englischer Professor für alte Sprachen, aber eben auch ein ganz großer Autor, was christliche Themen angeht, der gerade auch im Radio, in öffentlichen Diskussionen viel über den christlichen Glauben weitergegeben hat und auch profund darüber geschrieben hat und eben auch Autor war von Belletristik, von Romanen. Ich denke nur an die Narnia-Märchen, die die meisten von uns kennen. Und er hat Folgendes zum Thema Himmel geschrieben und damit bin ich dann auch zu Ende. Noch sind wir außerhalb der göttlichen Welt. auf der falschen Seite der Tür. Wir nehmen die Frische und Reinheit des Morgens wahr, doch macht sie uns nicht frisch und nicht rein. Wir kriegen uns mit den Herrlichkeiten, die wir sehen, nicht wirklich verbunden. Aber in allen Seiten des Neuen Testamentes raschelt es und wir hören das Gerücht, dass es nicht für immer so sein wird. Eines Tages, so Gott will, werden wir hineinkommen. Und wenn wir dann dort bei Gott sein werden, dann werden wir es auf jeden Fall wissen. Und auch dazu hat C.S. Lewis was geschrieben. Schließlich bin ich nach Hause gekommen. Dies ist meine wirkliche Heimat. Hier gehöre ich hin. Dies ist mein Land, nachdem ich mich mein ganzes Leben gesehnt habe, nachdem ich mein ganzes Leben gesucht habe, auch wenn es mir bis jetzt nie bewusst gewesen ist. Komm weiter hinauf, komm immer weiter hinein. Amen.